Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schultheis. Zunächst die Nachrichten. Nach einer feierlichen Abschiedszeremonie in Hradec-Králové, Königgrätz, wird das ärztliche Personal des 7. Feldlazaretts der tschechischen Armee am Nachmittag in das irakische Basra aufbrechen, wo das Lazarett im Rahmen der humanitären Hilfe für den Irak stationiert wird. Ein weiterer Teil des 270 Mann starken Personals soll am Freitag nach Basra fliegen. Die Entscheidung des tschechischen Parlaments, das Feldlazarett in den Irak zu entsenden, wurde unter anderem von dem amerikanischen Botschafter in Prag, Craig Stapleton, gewürdigt. Der Irak sei befreit, aber es stünde dort noch viel Arbeit bevor, sagte Stapleton am Donnerstag gegenüber tschechischen Soldaten. Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík wird dem Kabinett bis Mitte Mai einen Entwurf vorlegen, der die Abschaffung der Wehrpflicht bis zum 31. Dezember 2004 vorsieht. Tschechien würde dann 2 Jahre früher als ursprünglich geplant über eine Berufsarmee verfügen. Das Verteidigungsministerium müsse noch überprüfen, ob es in finanzieller Hinsicht möglich sei, die Professionalisierung der Armee zu beschleunigen. Tvrdík sagte dies heute im Senat während der Verhandlung einer Gesetzesnovelle über die Verkürzung des Wehrdienstes von 12 auf 9 Monate. Tschechische Ärzte, Pharmazeuten und Zahnärzte werden nach dem Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union die Möglichkeit haben, auch in den EU-Mitgliedstaaten zu arbeiten. Darin sieht Gesundheitsministerin Marie Sojkova eines der wesentlichen Ergebnisse des neuen Gesetzes über den Arztberuf, den das Abgeordnetenhaus heute verabschiedet hat. Nicht einverstanden erklärte sich damit die oppositionelle Demokratische Bürgerpartei ODS. Das Gesetz wird jetzt der oberen Parlamentskammer, dem Senat, zur Abstimmung vorgelegt. Ungeachtet des gestrigen negativen Abstimmungsergebnisses im Abgeordnetenhaus will sich Finanzminister Bohuslav Sobotka weiterhin dafür einsetzen, dass die Verbrauchsteuer für Tabak und Alkohol noch in diesem Jahr erhöht wird. Er wolle dem Abgeordnetenhaus in Kürze einen neuen Gesetzesentwurf vorlegen, informierte Sobotka am Donnerstag vor Journalisten. Das Abgeordnetenhaus hatte am Mittwoch den Vorschlag des Finanzministers zur Erhöhung der Tabak- und Alkoholsteuer abgelehnt. Die Billigung des Gesetzes sollte dem Staatshaushalt zusätzliche Einnahmen von etwa 1,5 Milliarden Kronen, rund 50 Millionen Euro, sichern. Das tschechische Außenministerium hat am Mittwoch erneut scharf gegen die Verhaftungsfälle auf Kuba und die Hinrichtung von 3 kubanischen Trajektentführern protestiert. Eine mündliche diplomatische Note wurde an den kubanischen Charge d'Affaires in Prag, David Paulovic, adressiert. Eine weitere Protestnote wurde von Chefredakteuren tschechischer und slowakischer Medien verfasst. Etwa 100 Menschen versammelten sich am Mittwochnachmittag vor der kubanischen Botschaft in Prag, um gegen das Vorgehen des Castro-Regimes zu protestieren. Soweit die Meldungen. Im Anschluss folgt nun das Tagesecho mit Katrin Sliva.
Tagesecho.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Ausgabe des Tagesechos. Heute mit folgenden Themen. Tschechien hat den Beitrittsvertrag zur EU unterzeichnet. Unsere Mitarbeiterin Dagmar Keberlova meldet sich dazu live aus Athen. Und wir setzen auch heute wieder unsere Miniserie Meinungen zur Irak-Krise fort. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Die Erweiterung der Europäischen Union rückt immer näher. 15 EU-Mitgliedstaaten und 10 Kandidatenländer, die Tschechische Republik eingeschlossen, haben am Mittwoch in Athen den Beitrittsvertrag unterzeichnet. Margareta Maurova berichtet.
Als ein historischer Tag in der Geschichte Europas, an dem die Teilung in Ost und West überwunden wurde, gilt ab sofort der 16. April 2003. In diesem Sinne äußerte sich in Athen der griechische Ministerpräsident und derzeitige Vorsitzende des EU-Rates Kostas Tsimitis. Für die Tschechische Republik haben Präsident Václav Klaus, Premier Wladimir Špidla und Außenminister Cyril Svoboda ihre Signaturen unter den Beitrittsvertrag gesetzt. Noch vor der Unterzeichnung hat Premier Špidla die Bedeutung dieses Moments für die Tschechische Republik kurz zusammengefasst. In seiner Ansprache sagte er, dass dieser Beitrittsvertrag einen endgültigen Schlusspunkt hinter ein langes, ziemlich brutales und blutiges Kapitel der tschechischen Geschichte setze, in dem das tschechische Volk die Macht nicht in seinen Händen hielt. Gleichzeitig sei es aber auch der Beginn eines neuen Kapitels, in dem, wie er hoffe, das tschechische Volk sich immer frei entscheiden werde, so wie es dies auch beim Beitritt zur Europäischen Union tue. Seinen persönlichen Eindruck fasste er dann für Radio Prag zusammen.
Ich bin sehr froh, Das ist natürlich auch für mich ein persönlicher Success, aber ich muss daran denken, dass ich bin nur ein Repräsentant. Das war immense von Leuten, welche sich an Beitritt beteiligen. Also das ist nur eine Hürde und vor uns liegt noch das Referendum.
Damals als tschechischer Premier hat Václav Klaus im Jahre 1996 die Anmeldung in die EU eingereicht. Nun hat er als Staatspräsident das Beitrittsdokument unterzeichnet. Dem tschechischen Rundfunk sagte er bei diesem Anlass:
Ich glaube, dass die Debatte darüber, wie die EU aussehen soll, eine bestimmte Debatte von ganz Europa ist, sowohl in den bisherigen Mitgliedstaaten als auch in den neuen Ländern. Und die Idee, dass wir nicht diskutieren und ohne ein Wort loben und darüber jubeln sollen, was wir heute in der EU vorfinden, die wäre völlig kindisch. Ich hoffe, dass keiner unserer Politiker so dumm ist, um so etwas zu tun.
Seine Zufriedenheit über den Erfolg der tschechischen Diplomatie äußerte am Mittwoch der tschechische Außenminister Cyril Svoboda.
Es ist der Beweis unserer Tauglichkeit und Mündigkeit. Die tschechische Außenpolitik nach 1990 hatte drei Prioritäten. Die NATO-Mitgliedschaft, die OECD-Mitgliedschaft und die EU-Mitgliedschaft, die heute vollendet wird. Letzter muss noch von unseren Bürgern in einem Referendum bestätigt werden. Die Frage liegt heute also nur noch in den Händen unserer Bürger, ob sie mit Ja oder Nein entscheiden.
Sollten die Bürger der Mitgliedschaft in der Volksbefragung Mitte Juni zustimmen, wird die Tschechische Republik gemeinsam mit Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungarn, der Slowakei, Slowenien und den zwei Inselrepubliken Zypern und Malta zum 1. Mai 2004 der Europäischen Union beitreten.
Dagmar Kaberlová konnte der Unterzeichnung des Beitrittsdokumentes beiwohnen. In einem Gespräch mit Lothar Martin zieht sie eine Kurzbilanz aus tschechischer Sicht.
Dagmar, Mittwoch haben die obersten Vertreter der tschechischen Politszene in Athen den EU-Beitrittsvertrag für die Tschechische Republik unterzeichnet. Was haben diese Unterschriften zur Folge? Was bedeutet das konkret für die Tschechische Republik?
Ja, die tschechische politische Repräsentanz hat sich sehr emotional gezeigt. Für sie war das ein großes Erlebnis, nach der jahrelangen politischen Arbeit diese Unterschriften setzen zu können und damit ein langes Kapitel der tschechischen Geschichte abzuschließen. Premier Spiller sagte kurz vor der Unterschrift, dass es für die Tschechische Republik ein Ende einer langen Geschichte bedeutet, in der das tschechische Volk nicht seine Freiheit in seinen Händen hatte und jetzt ist es definitiv ein Bestandteil Europas und wird es hoffentlich seine Freiheit nie wieder verlieren. Eine zweite Sache, die das auch bedeutet, ist, dass Tschechien jetzt an der Entwicklung Europas vollwertig teilnehmen wird.
Ja, der Beitrittsvertrag wurde neben dem tschechischen Premier Wladimír Špidla und Außenminister Cyril Svoboda auch von Staatspräsident Václav Klaus unterzeichnet. Es ist jedoch bekannt, dass zum Beispiel Špidla und Klaus eine doch sehr unterschiedliche Sichtweise zur EU haben. Aber es gibt nur einen tschechischen EU-Beitritt. Kam es in Athen schon zu einer Annäherung ihrer Auffassung oder hat sich ihre unterschiedliche Position erneut deutlich gezeigt?
Ja, hier zeichnen sich zwei Linien ab. Also für den Beitritt Tschechien sind sowohl Klaus als auch Špidla bezüglich der tschechischen Regierung. Der Unterschied besteht darin, wie sich weiter die Zukunft der Tschechischen Republik und der Europäischen Union entwickeln soll. Also die tschechische Regierung vertritt mit weiteren 17 Ländern, die Tschechien in ihrer Größe ähnlich sind, die Gestalt, in der es die rotierende Präsidentschaft beibehalten werden sollte und es keinen EU-Präsidenten geben sollte. Und darin gibt es einen Unterschied zu Klaus. Und Klaus wollte damit auch betonen, dass dieser Unterschied nicht so wichtig ist. Das wichtig ist, dass alle unterschrieben haben. Und Klaus meinte, dass dieser Unterschied auch zu einer Debatte führen sollte, die in Tschechien ablaufen sollte, über die Gestalt der Europäischen Union. Da sollte auch in Tschechien debattiert werden.
Gut, nun sind die Unterschriften gesetzt. Es herrscht ja eine friedliche und freundliche Atmosphäre, gerade nach den Ereignissen, die in der politischen Szene in letzter Zeit passiert sind, sicher sehr wohltuend, als es zu den Unterschriften der altehrwürdigen Atala-Galerie kam. Aber im Athener Stadtzentrum gab es auch Demonstrationen. Habt ihr davon was mitbekommen und hat sich das irgendwie auch auf diese Beitrittsunterzeichnung, auf diesen Akt irgendwie ausgewirkt?
Ja, ein bisschen schon wurde immer über Irak gesprochen und auch diese ganzen Demonstrationen geben ein Gefühl nicht von einem feierlichen Beitritt dieser Länder. Es könnte so aussehen, dass es auch Demonstrationen gegen den Beitritt gab. Ich war bei einer Demonstration am Vormittag, wo ich versucht habe, etwas herauszufinden, Ich habe gesehen, dass es vor allem bei den Demonstrationen um den Irakkrieg gegangen ist, also nicht vorrangig um den EU-Beitritt. Die Leute haben vor allem gegen den spanischen Premierminister José María Aznar und dem britischen Tony Blair demonstriert und gegen die NATO und gegen die EU, also praktisch gegen alles, aber nicht wirklich gegen die neuen Beitrittsländer.
Sie hörten ein Gespräch mit Radio Prag-Redakteurin Dagmar Gabrilova über den EU-Gipfel in Athen. Der Irakkrieg ist faktisch zu Ende, das Saddam Hussein-Regime gestürzt. Mit dem Wiederaufbau des Irak wird es aber wesentlich länger dauern. So wird auch nach wie vor über verschiedene Fragen, die mit dem Irak-Konflikt verbunden sind, debattiert. Radio Prag hat im Rahmen einer Miniserie immer eine Meinung parat. Jitka Mladkova informiert sie, was sie in einem Gespräch mit Matjen Stransky, dem Verleger der traditionsreichen Vierteljahreszeitschrift Přítomnost Gegenwart, erfahren hat.
In seiner Antwort auf meine Frage, ob es zum Krieg im Irak kommen musste, machte Stransky kein Hehl daraus, was er denkt. Früher oder später wäre es ganz bestimmt zu einem Konflikt mit dem Irak gekommen und so halte er den Krieg für berechtigt. Er bestreitet aber nicht, dass im Falle, wenn die Amerikaner keine Massenvernichtungswaffen im Irak finden sollten, diese Tatsache bei Militäroperation nachträglich in Frage stellen könnte. Nun, britisch-amerikanische Militäroperation im Irak hat sich in Europa als eine Art Keil ausgewirkt, der den alten Kontinent gespalten hat. Für die zierten Positionen einzelner Länder sieht Martin Stransky Zwarren.
Zaprvé Evropané víceméně doby schopni někdy.
Zum Ersten waren die Europäer in der Lage, einheitlich zu handeln. Dies ist historisch bedingt. Zum Zweiten ist man sich in Europa seiner Unentschlossenheit in bestimmten Fragen bewusst geworden, zum eigenen Nachteil. Europa sollte sich aber dessen bewusst werden, dass es in solchen Debatten und Momenten eigentlich vom Verhalten der Amerikaner abhängig ist. Doch das ist nicht gut für Europa. Europa muss sich entscheiden, in bestimmten Angelegenheiten gemeinsam vorzugehen, und dazu müssen auch die entsprechenden Mechanismen gefunden werden.
Dies werde aber nach Stranskys Meinung noch sehr lange dauern. Nach Meinung vieler Politologen werde es nie gelingen. Ihm zufolge stelle sich die Beziehung Europas zu den USA als eine Mixtur von Sympathien und Antipathien dar. Sagen wir aber, dass die Antipathien gegenwärtig, also im Zusammenhang mit dem Irakkrieg, eher überwiegen. Nicht selten wird den USA vorgeworfen, die Position des Weltgendarmen eingenommen zu haben. Wie sieht Martin Stransky demnach das künftige Verhältnis zwischen der Weltmacht USA und Europa, das gerne auch die Rolle einer Weltmacht spielen würde?
Ich glaube, dies hängt von den Lösungen ab, die Europa finden wird. Ich glaube, dass jetzt Europa am Zuge ist. Auf die erwähnten Antipathien Bezug nehmend möchte ich sagen, dass es wichtig wäre, deren Gründe zu erkunden, wo diese Antipathien herrühren. Vielleicht sind sie auf bestimmte Befürchtungen bzw. Frustrationen über die eigene Situation oder sogar auf Neid zurückzuführen. Jetzt liegt es also an Europa, Ordnung im eigenen Haus zu schaffen und zu entscheiden, wie es mit einem internationalen Konflikt umgehen wird. Ebenso mit eigenen Konflikten, wie es zum Beispiel der Balkankonflikt war, den Europa allein nicht zu lösen imstande war.
Soweit die Meinung des Verlegers Martin Stransky im Rahmen unserer Miniserie Irakkrieg. Das Osterfest ist eingeläutet, der Gründonnerstag stimmt auf das bevorstehende lange Osterwochenende ein. Was zu Ostern in Tschechien los ist? Im unweit von Brno-Brünn gelegenen Ort Vranov können sich Gläubige in der dortigen Wallfahrtskirche die Bedeutung des Osterfestes in Erinnerung rufen, indem sie traditionelle Nachtwachen halten. Vranov sei ein wichtiger Wallfahrtsort in Tschechien und diese Wachen, verbunden mit nächtlichen Gebeten, seien mit diesem Ort eng verbunden, sagte die Sprecherin des Bistums in Brünn, Martina Jandlova, gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK. Weitere Abend- und Nachtmessen werden in der gesamten Tschechischen Republik in der Nacht zum Sonntag stattfinden. Am Weißen Samstag, in Deutschland Kar-Samstag genannt, finden tagsüber traditionell keine Messen statt, weil er Tag der Grabesruhe Jesus ist. Wie der Weiße Samstag zu seinem Namen gekommen ist, erläutert der tschechische Kardinal Wilk.
Bílá sobota byla dnem klidu, až vlastně v noci ze soboty na neděli.
Der Weiße Samstag war der Tag der Ruhe nach Jesu Kreuzigung. Als in der Nacht zum Sonntag Jesus wieder auferstand, versammelten sich Menschen, die getauft werden wollten. Und da diese in weiße Gewänder gekleidet waren, heißt der Samstag nach Jesu Tod Weißer Samstag.
Byli oblékáni do bílých hříz, takže Bílá sobota.
In Prag erwartet Besucher ein ganz besonderes Ereignis. Im Emmauskloster in der Prager Neustadt wird zum ersten Mal nach 60 Jahren wieder ein Gottesdienst abgehalten. Die Kirche war 1941 von Nazis für das Rote Kreuz in Beschlag genommen worden. Erst im Jahre 1990 ging das ursprüngliche Gotteshaus an die Kirche zurück, die 1997 mit der Restaurierung des Gebäudes begann. Und ab Donnerstag, pünktlich zu Ostern, erstrahlen die kostbaren Wandmalereien, Statuen und ein neuer Altar in altneuem Glanz. Wer nicht in die Kirche gehen, das Osterfest aber dennoch traditionell begehen möchte, kommt am Karfreitag und Samstag im Prager Botanischen Garten auf seine Kosten. An beiden Tagen kann man dort von 10 bis 17 Uhr unter Anleitung lernen, wie man in Tschechien Ostereier bemalt, auf natürliche Weise, zum Beispiel mit Zwiebelschalen oder Kaffee, färbt, oder wie alttschechischer Lebkuchen gebacken wird. Was vor allem für männliche Besucher interessant sein dürfte, man kann sich hier zeigen lassen, wie die Osterruten geflochten werden, mit denen in Tschechien traditionell am Ostermontag tschechischen Mädchen der Hintern versohlt wird. Die Jungs bekommen im Gegenzug bemalte Ostereier. Ein schöner Brauch, nicht wahr, meine Herren?
Und nun noch eine Information in eigener Sache. Radio Prag hat wieder einmal einen Wettbewerb für Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, vorbereitet. Ihre Aufgabe ist es, die folgende Frage zu beantworten. Welche tschechische Persönlichkeit hat Sie beeindruckt und warum? Die Antworten können Sie bis zum 15. Juni an die folgende Adresse senden. Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99, Prag 2, Tschechische Republik. Sie können die Frage auch per E-Mail beantworten, und zwar an die Adresse cr@radio.cz. Auf den Gewinner wartet ein einwöchiger Urlaub für zwei Personen in der Tschechischen Republik. Weitere Gewinner können sich auf interessante Preise freuen. Die besten Antworten werden in unseren Sendungen veröffentlicht. Der einwöchige Aufenthalt wird dem Gewinner von dem Kurort Lázně Poděbrady gewidmet. In die Tschechische Republik wird der Gewinner von der tschechischen Fluggesellschaft ČSA befördert, deren Motto lautet: In der Luft sind wir wie zu Hause.
Das war's vom Tagesecho. Hören Sie nun unsere Sendereihe Begegnungen von und mit Jitka Mládková.
Begegnungen.
Tschechen und Deutsche mit Verantwortung für die Mitte Europas. Unter diesem Motto hat am vergangenen Wochenende der traditionelle, mittlerweile 12. tschechisch-deutsche Dialog in Jihlava, Iglau stattgefunden. Universitätsprofessoren, Botschafter und Ex-Botschafter beider Länder, Politiker, Politologen, Geistliche oder aber auch Vertreter der veranstaltenden Organisationen, der Angemeinde, der Bernhard-Bolzano-Stiftung und des Prager Instituts für zeitgenössische Geschichte haben sich in ihren Referaten bzw. Wortmeldungen in den nicht selten auch sehr lebhaften Diskussionen bei diesem Dialog eingebracht. Wir bringen einen Rückblick auf die Iglau-Gespräche und damit willkommen zu Begegnungen. Am Mikrofon begrüßen Sie Jitka Mládková
und Lothar Martin. Europäische Traumata und Visionen des 20. Jahrhunderts. Europäische Realität nach 1945. Bemühungen um die Bewältigung von Schatten der Vergangenheit, Utopie oder Realität? Wie sind die Visionen des neuen Europas politisch durchzusetzen? Das waren die tragenden Themen der zweitägigen Konferenz in Iglau, die vielmehr eine Rückschau als einen Blick in die Zukunft glich. Auf der Suche nach einem Geschichtsbild, auf das sich beide Seiten einigen und dabei die bestehenden Differenzen ihrer Sichtweisen akzeptieren könnten, gibt es, wie die Debatte in Iglau offenbarte, immer noch zahlreiche Stolpersteine. Und das 13 Jahre nach der politischen Wende, seit der die Debatte über delikate, ja heikle Themen möglich ist. sechs Jahre nach dem Zustandekommen der tschechisch-deutschen Aussöhnungsdeklaration. Die Werturteile über die Geschichte der beiden Dialogpartner weisen nach wie vor etliche Differenzen auf. Auch quasi übereinstimmend wurde bemerkt, man müsse den Mut haben zu sagen, was in der Vergangenheit falsch gemacht wurde. Der bestehende Bedarf, sich entgegenzukommen, wird jedoch eher stets von der jeweils anderen Seite erwartet. Diesen Stand der Dinge haben schließlich auch die Iglauer Gespräche 2003 reflektiert. Mit einigen Gedanken aus Igler möchten wir Sie, liebe Freunde, vertraut machen.
Das tschechisch-deutsche Verhältnis habe auch Rückschläge und Verluste erlebt, formulierte zum Beispiel der tschechische Botschafter in Wien, Jiří Gruša, in einer Anspielung auf die Äußerungen von Prags Ex-Regierungschef Miloš Zeman an die Adresse der Sudetendeutschen im Frühjahr 2002, die dann auch entsprechende Reaktionen auf der deutschen Seite ausgelöst hatten, stellte Gruša fest, im gegenseitigen Dialog sei man wieder ein Jahr zurück. Mit dieser Aussage identifizierte sich auch Senatspräsident Peter Pithat. Noch vor einem Jahr um diese Zeit hätte man sagen können, so Pithat, im bilateralen Dialog gehe es zwar langsam voran, aber immerhin, es gehe voran. Aber dann
in Mitteleuropa ist das Wahljahr gekommen und viele von uns waren offensichtlich erschrocken, von welchem Vokabular man erneut Gebrauch machte. Und wir sind uns bewusst geworden, wie fragil das Ganze ist, was wir so mühsam errichtet haben. Es reicht ein politischer Demagoge und alles bricht zusammen.
Über das tschechisch-sudetendeutsche Verhältnis habe ich mich in Iglau mit Wladimír Laštůvka, dem Vorsitzenden des Außenpolitischen Ausschusses im Prager Abgeordnetenhaus, unterhalten. Auf die Frage, was er über die wiederholten Appelle der Sudetendeutschen an die Tschechen hinsichtlich ihrer Vertreibung aus der ehemaligen Tschechoslowakei denke, sagte er:
Ich bin einer von denjenigen, die sagen, dass es Sudetendeutsche gegeben hat und gibt, denen wir Tschechen nicht nur eine Entschuldigung, sondern auch eine Art Satisfaktion schuldig sind.
Laštůvka zufolge meine er hiermit vor allem die sudetendeutschen Sozialdemokraten, die zu den ersten Opfern Hitlers gehört hätten, gegen ihn gekämpft hätten und nach dem Krieg im Widerspruch mit den gültigen Gesetzen, mit den sogenannten Beneš-Dekreten, ungerecht behandelt wurden. Solch eine differenzierte Betrachtung gilt in der tschechischen Politszene nicht gerade als geläufig. Für einige Politiker stellt allein die Bezeichnung Sudetendeutsche ein Synonym für das Böse da und alle Sudetendeutschen werden kurzerhand, um es lapidar auszudrücken, in einen Sack geschmissen. Auf diese Feststellung reagierte Laštůvka wie folgt:
Ich sehe das oft auch so. Für mich besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Seliger Gemeinde oder der Ackermann Gemeinde auf der einen und dem Wittikobund oder einem Herrn Zeisel an der Spitze der österreichischen Sudetendeutschen auf der anderen Seite. Das ist ein breites Spektrum, auf dessen einer Seite, das sind die Erstgenannten, diejenigen stehen, wo ich das Bedürfnis habe, mit ihnen zu sprechen und dies auch für wichtig halte. Und am anderen Ende des Spektrums stehen Zeisel und ähnliche Personen, für die ich nur einen Satz übrig habe. Mit Konrad Hähnlein und dessen Nachweisen gibt es nichts zu besprechen. Die Sache ist abgeschlossen.
In der Iglauer Diskussion gab es wiederholt zu hören, die Geschichte könne nicht wieder gut gemacht werden. Man könnte sich aber zumindest eingestehen, wo wir in der Vergangenheit versagt haben. Was denkt Wladimír Laštůvka über die Erwartungen der anderen Seite? Seine Position hat er so formuliert:
Ich bin nicht bereit, in Fragen der Vergangenheit bis zurück vor die ausschlaggebenden Ereignisse zu gehen. Ich halte das Geschehen von 1945 und dies auch im Kontext der vorangegangenen Jahre als einen Akt, der damals schien, ich betone das Wort schien, unumgänglich zu sein, als eine einzig mögliche Lösung. Über die Ereignisse von 1945 und 1946 kann man doch nicht mit den heutigen Augen urteilen. Aus der Sicht des heutigen demokratischen Deutschlands, über das 1945 kaum jemand bereit und fähig war nachzudenken. Wer wusste es schon im Jahre 1945, dass die Bundesrepublik Deutschland zum Vorbild der europäischen Demokratie werden wird? Und als solches gilt sie ja heute.
Heute sehen wir es andermals, behauptet Wladimír Laštůvka, und er sei daher nach eigenen Worten nicht bereit, eine solche Meinung zu formulieren, die in der Folge konkrete Schritte bzw. konkrete Forderungen auslösen bzw. erforderlich machen würden. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Begegnungen angelangt. Auf die Iglauer Konferenz kommen wir aber noch einmal zu sprechen, und zwar heute in zwei Wochen. Am Mikrofon verabschieden sich
Lothar Martin
und Jitka Mladková.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's von uns für heute. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich von Ihnen Katrin Sniva.
Begegnungen.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut.